die Sammlung der Psalmen, das Pentateuch Davids genannt. Und sie meinten, sie entsprechen eigentlich den 5 Büchern Mose. In manchen Bibelausgaben, Schlachter, Elbefelder, ist das auch so vermerkt. Und das Interessante ist, die Bücher sind so angeordnet, dass sie tatsächlich deutliche Parallelen zu den 5 Mose-Büchern aufweisen. Und bei jedem der 5 Bücher kündigt jeweils der erste Psalm das nachfolgende Thema an. Und in einem guten Kommentar zu den Psalmen, da habe ich diese Tabelle gefunden, die Bücher und Themen eben so wie da dargestellt, zusammenfasst. Und ihr könnt euch das natürlich jetzt gleich merken. Nee, es ist sehr, sehr interessant, das Buch der Psalmen mal auch unter diesem Aspekt zu lesen. Und dabei wird uns auch auffallen, dass jedes Psalmbuch auch mit einer Doxologie, mit einer Lobpreis endet. Und ich denke, das kann nicht Zufall sein. Der Reformator Martin Luther nannte das Buch der Psalmen eine kleine Bibel, weil er meinte, wir finden darin eine ganze Fülle von Themen, die in der Bibel behandelt werden. Diese Anordnungen und Parallelen sprechen eindeutig dafür, dass das Buch der Psalmen, das übrigens auch im Neuen Testament das meist zitierte alttestamentliche Buch ist, von Gott eingehaucht, von ihm inspiriert ist. Und die Männer, die diese Lieder und Gebete aufgeschrieben haben, die haben sie mit Gott geschrieben. Und wir dürfen heute diese wunderbaren Lieder, diese Gebete, diese von Gottes Geist inspirierten Anweisungen lesen und wir dürfen sie selbst beten und wir dürfen darüber nachsinnen und hoffentlich auch erfahren, wie sie unser Denken und unser Fühlen und unser Herz formen und verändern. Psalm 1 ist also die Einleitung nicht nur für den ganzen Psalter, sondern auch für das erste Buch, das die Kapitel 1 bis 41 umfasst. Und das Grundthema dieses ersten Psalmbuches ist der Mensch und die Schöpfung. Was lässt uns an den Schöpfungsbericht denken, wenn wir Psalm 1 lesen, der sozusagen das Thema dieses Psalmbuches dann ankündigt? Nun, die ganze Glückseligkeit des Menschen ist gebunden an die Beziehung, die er zu Gott hat. Sie ist verbunden oder gebunden an seinen Gehorsam Gott und seinem Wort gegenüber. Das ist der glückselige Mensch, der Gott vertraut, der sein Leben nach seinem Wort richtet. Und der ganze Fluch des Menschen kam, als der Mensch sich Gottes Wort widersetzte und sich über sein Wort erhob. Im ersten Psalm wird also jener Grundsatz wiederholt, der am Anfang der Menschheitsgeschichte schon offen stand. Die Beziehung zu Gott und das Vertrauen in sein Wort entscheiden über Leben und Tod. Und der Mensch, der eine Beziehung zu Gott hat, der darum auch als der Gerechte bezeichnet wird, das ist der Mensch, der Gott liebt, der sich deshalb auch seinem Wort unterwirft. Und er wird mit einem Baum verglichen, der an dem Baum des Lebens, der Baum der Abhängigkeit von Gott, der im Paradies steht, hier erinnert. Es gibt also letztlich nur diese zwei Wege. Einer führt zum Leben und der andere zum Verderben. Und im Grunde sind die 149 Psalmen, die nach Psalm 1 folgen, Beispiele oder Bestätigungen dieser ganz einfachen, grundlegenden Wahrheit. Das war jetzt eine lange Einleitung. Und vielleicht denkt der eine oder andere, ach, das klingt doch alles jetzt wieder so theoretisch. Aber ihr Lieben, ich halte es immer noch für sehr wichtig, auch wenn wir einfach hier über das Wort Gottes nachdenken, Schriftzusammenhänge und auch Hintergründe anzusprechen und zu erkennen. Und sie sollten eigentlich für uns nicht langweilig sein, sondern unsere Lust und auch Leidenschaft für das Wort Gottes noch mehr entfachen. Jetzt wollen wir ein bisschen eintauchen und diese Wahrheiten, diese Weisheiten dieses Psalms hier anschauen. Als erstes wird uns also hier der Weg eines Menschen beschrieben, der eine Beziehung zu Gott hat. Das ist der Weg des Gerechten, des gesegneten Menschen, der glücklich zu preisen ist oder der gesegnet ist. Glücklich zu preisen ist der Mann, und ich füge hinzu, auch die Frau, denn das Wort Mann steht hier exemplarisch. Deshalb hat Luther in seiner Übersetzung es ganz weggelassen und einfach nur geschrieben, wohl dem, der nicht wandelt. Dieser Psalm, er beginnt also mit einer Seligpreisung. An was erinnert euch das? Vielleicht an die Bergpredigt. Auch die Bergpredigt beginnt mit Seligpreisungen. Und im Buch der Psalmen finden wir im Ganzen 25 Seligpreisungen. Und aus dieser ersten Seligpreisung, ganz am Anfang des Psalmes, können wir eigentlich schon diese tröstende Wahrheit heraushören, obwohl wir in einer Welt leben, in der nichts ist, wie es wirklich sein sollte. Das Leben jenseits von Eden ist gekennzeichnet von Vergänglichkeit, von Sünde, von Jammer und Tod. Obwohl es so ist, gibt es doch einen Weg, auf dem wir selig und glücklich und froh leben können. Und er wird uns hier gezeigt, es ist der Weg des Menschen, dessen Mitte der Herr und sein Wort ist. Es ist der Weg des Menschen, der eine Beziehung zu Gott hat, der Gott vertraut, so wie Jeremia das in Kapitel 17, Vers 7 sagt, selig der Mann, der auf den Herrn vertraut. Was ist typisch oder was kennzeichnet den Weg eines Menschen, der eine Beziehung zu Gott hat? Nun, als erstes wird uns hier gesagt, was er nicht tut. Er ist ein Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Mit anderen Worten, ein Mensch, der eine Beziehung zu Gott hat, achtet sehr wohl darauf, wer oder was ihn beeinflusst. Wir merken also, hier wird nicht gesagt, ja, dies ist der Unterschied zwischen einem Gerechten und einem Gottlosen. Und der Gerechte, der ist eben fromm, der sündigt nicht so viel, das ist kein Spötter, der geht nicht ins Kino, der geht nicht ins Theater, der geht nicht tanzen, wie die Gottlosen eben, sondern der Psalmist, er lenkt unseren Blick auf das, was uns beeinflussen kann, wenn wir uns dem hingeben. Und er sagt uns im Grunde hier, gib Acht, wer deine Ratgeber sind und wer dich beeinflusst. Wenn es die Gottlosen sind, dann wirst du kein glückseliger, gesegneter Mensch werden. Übrigens, das Wort gottlos hier im Urtext, das auch als gesetzloser oder freveler übersetzt werden kann, es bezeichnet eigentlich einen Menschen, es bezeichnet nicht einen Heiden, sondern es bezeichnet einen Menschen, der äußerlich zum Volk Gottes gehört und das Gesetz Gottes kennt, der sich aber bewusst gegen Gott auflehnt und auch sein Wort missachtet. Und in diesem Sinne hat auch der Reformator Martin Luther die Gottlosen als Menschen bezeichnet, die eine üble Meinung von Gott haben. Also die von Gott nicht gut denken und deshalb ihm auch nicht vertrauen. Und er schreibt dazu, Gottlosigkeit ist eigentlich die Sünde des Unglaubens und sie wird mit dem Herzen begangen. Gottlosigkeit beginnt also nicht erst mit Gotteslästerung und Mord und Totschlag, also den Tatsünden sozusagen, sondern sie beginnt mit dem Herzen. So ist nun der ein Gottloser, der im Unglauben lebt. Und von diesen Menschen sollen wir uns nicht beeinflussen lassen. Dann kann natürlich jemand sagen, also Moment mal, wir leben ja nicht in einem Kloster, sondern wir leben hier mitten in einer komplexen Welt und wir haben jeden Tag gezwungenerweise immer Kontakt mit Menschen, die keine Vertrauensbeziehung zu Gott haben, die Gott verachten vielleicht sogar, die ihn verspotten, die gottlos in ihrem Herzen sind. Nun, Psalm 1 fordert uns nicht auf, wie die Amish in den USA uns irgendwo in eine Subkultur zurückzuziehen, um ja nicht mehr Kontakt zu den bösen Gottlosen zu haben, sondern ich glaube, er sagt uns hier ganz einfach, wenn du ein glückseliges, ein gesegnetes Leben führen willst, als ein Mensch, der eben nicht gottlos ist, sondern der eine Beziehung zu Gott hat, dann achte besonders darauf, welchem Einfluss du dich aussetzt. Was beeinflusst dein Leben? Sind es die Lebensanschauungen und die Denkweisen dieser Welt mit ihrer bibelfremden Ethik und ihrer gottlosen Moral? Oder ist es das, was Gott uns in seinem Wort, in diesen 66 Liebesbriefen an uns Menschen sagt? Wenn Menschen oder Medien dich zu Ansichten und Einstellungen und Verhaltensmuster beeinflussen, die im Widerspruch stehen zu Gottes Wort, dann nimm Abstand von diesem Einfluss. Ganz konkret, wenn sie zum Beispiel dir die Ehe und Familie und Mutterschaft mies machen wollen und stattdessen freie Liebe, Love Parades, Kinderlosigkeit, Gender Mainstreaming, dieses Gender Gaga, diese teuflische Ideologie, die behauptet, dass die biologischen Merkmale eines Menschen wandelbar sind, je nach Belieben. Eigentlich sei der Mensch geschlechtslos. Wenn solche Denkweisen als Prinzipien einer modernen Gesellschaft dir verkauft werden wollen, dann sieh zu, dass du dich solch einem Einfluss entziehst. Oder wenn sie dir dauernd vermitteln, du bist, was du leistest. Du bist, was du hast. Du bist, was andere über dich denken. Erfolg, Ansehen und Macht definieren dein Leben. Wenn du diese Stimmen hörst, dann halte Abstand. Das ist die Denkweise dieser Welt. Und im Grunde unterscheiden sich die Gerechten von den Gottlosen durch das, was sie lieben und woran sie ihre Freude, ihre Lust haben. Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, lieben Gottes Wort, das Gesetz Gottes, seine Maßstäbe nicht wirklich. Für sie ist das Wort Gottes eigentlich ein Lustkiller. Aber für Menschen, die ein neues Herz und eine Beziehung zu Gott haben, für die ist das Wort Gottes ein Lustbringer. Darum folgen sie eben einem weiseren Rat als dem der Welt. Und das bringt mich zum zweiten Kennzeichen hier eines Menschen, der eine Beziehung zu Gott hat. Er hat Lust an dem Wort Gottes und sinnt darüber nach Tag und Nacht. Wohlgemerkt, diese Lust ist uns Menschen nicht angeboren, sondern wann bekommen wir eigentlich diese Lust? Wir bekommen sie durch den Heiligen Geist. Wir bekommen sie, wenn wir eine neue Geburt, wenn wir neues Leben in Christus bekommen. Wer ein Kind Gottes ist, der hat auch ein Verlangen, eine Freude, eine Lust am Gesetz des Herrn. Sie ist ihm geschenkt durch den Heiligen Geist, diese neue Veranlagung, diese neue Disposition. Wie Jonathan Edwards das so schön sagte. Der Psalmist betet in Psalm 119, Vers 97, wie habe ich dein Gesetz so lieb, täglich sinne ich ihm nach. Liebe Freundin, so wie die Lust an der Welt dadurch geweckt wird, indem man das Weltliche lange genug anschaut, so wird die Lust an dem Wort in unseren erneuerten Herzen angeregt, indem wir anhaltend das Wort Gottes betrachten. Das heißt, als Menschen, die Gott lieben, die eine Beziehung zu Gott haben, sollten wir die Texte der Schrift nicht nur so überfliegen, sondern auch bei ihnen eine Zeit lang stehen bleiben. Das Wort nachsinnen hier in unserem Psalm in Vers 2 beschreibt im Urtext eigentlich ein leises Murmeln oder Reden. Das heißt, wer über ein Wort der Heiligen Schrift nachsinnt, damals war das so, der hat dieses Wort halblaut vor sich gemurmelt. So hat es ihn geprägt. Er kaute sozusagen an diesem Text. Er meditierte darüber. Entlang der deutschen Autobahnen, da gab es vor einiger Zeit große Tafeln, jetzt habe ich sie nicht mehr gesehen, aber früher sind die aufgefallen mit dieser Aufschrift, nicht rasen, sondern reisen. Und ich denke, das kann man auch auf das Bibellesen anwenden. Meine Lieben, wie lesen wir die Bibel? Empfinden wir wirklich echte Lust und Freude an diesem Wort, wenn wir es lesen und wieder lesen und nochmal lesen und darüber nachsinnen? Rase nicht durch die Texte der Schrift, sondern reise. Das ist meine Aufforderung an uns heute Morgen. Mach auch einmal Rast, bleib stehen, vertief dich in einen Textabschnitt, sinne über ihn nach. Und wenn es sogar ein Psalmwort ist, wie eben das, was wir heute hier betrachten, dann fang an und mach diese Worte zu deinen eigenen. Bete sie. Herr, ich möchte einfach meine Lust und meine Freude an dir selbst haben. Und weil ich dein Kind bin, will ich mich ganz bewusst nicht dem Einfluss dieser Welt hingeben. Bewahre mich davor, meine Lust an den weltlichen Dingen zu haben und mich von denen beeinflussen zu lassen, die gottlos sind, die dich ignorieren. Und Heiliger Geist, empfache immer wieder in mir die Freude und die Liebe an Gottes Wort. Denn ich möchte auch wie so ein Baum sein, der gepflanzt ist, ein Wasserbächen und der geistliche Frucht hervorbringt. Frucht, die andere erfreut und die dich ehrt. So können wir das Wort Gottes zum Beispiel betend lesen. Ich möchte uns mal einige Sätze von Georg Müller, dem Gründer und Vater der Waisenhäuser von Bristol, vorlesen, was er dazu schreibt. Ich weiß, einmal hat mir jemand gesagt, ach, immer die Glaubensväter, Georg Müller, ja, der wird dann so hochgehoben und zitiert, und das sind ja so Einzelgänger gewesen. Ja? Aber meine Lieben, wenn wir nicht von diesen Vorbildern lernen sollen, dann von welchen denn? Also, ich bin ein bisschen anderer Meinung. Man kann ruhig auch die Klassiker zitieren. Und dieser Mann hat wirklich ein Leben geführt, ganz in der Hingabe Gottes, hat viel erreicht. Und ich find's erbaulich, was er hier sagt. Hört mal, auf welche Weise erlangen wir diese beständige Freude der Seele? Wie lernen wir es, Gott zu genießen? Das ist ja eine ganz elementare, wichtige Frage. Wie erhalten wir solch einen vollkommenen, genügenden und die Seele befriedigenden Anteil an ihm, der uns ermöglicht, die Dinge dieser Welt als vergleichsweise wertlos und vergeblich loszulassen? Meine Antwort lautet, sagt Georg Müller, diese Freude wird durch das Studium der Heiligen Schriften erlangt. Gott hat sich uns selbst darin im Angesicht Jesu Christi offenbart. Mit anderen Worten, Freude und Lust an Gott bekommt man, wenn man ausgiebig über das Wort Gottes nachsinnt. Und Müller sagt weiter, in ihnen werden wir mit dem Charakter Gottes vertraut, unsere Augen werden geöffnet, damit wir sehen, was für ein wunderschönes Wesen Gott ist. Danach schauen wir doch Ausschau, wenn wir das Wort Gottes lesen, zu erkennen, noch mehr zu erkennen, seine Schönheit. Und Gott ist unser guter, gnädiger, liebender, himmlischer Vater, unser Anteil für Zeit und Ewigkeit. Und als er 71 Jahre alt war, da sagte er zu einer Gruppe jüngerer Gläubigen: Ich möchte jetzt meinen jüngeren Mitgläubigen einige Hinweise geben, wie man geistlichen Genuss aufrechterhalten kann. Es ist unbedingt notwendig, dass wir regelmäßig und fortlaufend die Schrift durchlesen und nicht hier und da ein Kapitel aussuchen, sonst bleiben wir geistliche Zwerge. Ich sage euch das voller Liebe. Ich kann mir den Müller so richtig vorstellen, wie er da als 71-Jähriger, ich weiß nicht, ich glaube, er hatte sogar einen Bart, einen schönen Bart, den Jüngern diesen Rat gibt. Die ersten 4 Jahre nach meiner Bekehrung machte ich keinen Fortschritt, weil ich die Bibel vernachlässigte. Aber als ich regelmäßig die ganze Bibel durchlas, mit Bezug auf mein eigenes Herz und meine eigene Seele, dann machte ich direkt Fortschritte. Und mein Friede und meine Freude dauerten dann immer weiter an. Ich tue das jetzt seit 47 Jahren. Ich habe die ganze Bibel etwa 100-mal durchgelesen und ich finde sie immer frisch, wenn ich immer wieder von vorne anfange. Auf diese Weise haben mein Friede und meine Freude immer mehr zugenommen. Nach diesen Worten lebte er noch 21 Jahre und las weiter seine Bibel. Und war überzeugt, dass das Wichtigste im geistlichen Leben das Lesen des Wortes Gottes und das Nachsinnen darüber sei. Und ich bin, wie schon gesagt, dankbar für solche Vorbilder. Und ich glaube, je älter ich werde, desto mehr kann ich Georg Müller verstehen, das Wort Gottes zu lesen, darüber nachzusinnen, es zu meditieren. Das ist nicht einfach so eine Pflichtübung, was eben so Christen tun. Es ist eigentlich ein Genuss. Eine Lust, eine echte Freude. Und ich wünsche euch, dass ihr das alle so erfahrt. Und ich wünsche mir das auch für Avi und für Leo und für Noam und für alle unsere Kinder hier. Wenn wir unsere Lust am Wort Gottes haben, was hat das noch für Folgen? Was ist das Nächste, was uns hier dieser Psalm sagt über einen glückseligen, gesegneten Menschen, der eine Beziehung zu dem lebendigen Gott hat, der beständig über das Wort Gottes nachsinnt und danach lebt? Vers 3, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Dieser Mensch erbringt geistliche Frucht. Er ist an diesen Wasserbächen gepflanzt und er hat sich, das ist auch wichtig, dass wir das erkennen, er hat sich nicht selbst dorthin gepflanzt, sondern wer hat das getan? Gott hat es getan. Jesus sagt in Matthäus 15, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Es gibt Menschen, die glauben, sie seien Christen, weil sie sich zur christlichen Tradition halten und vielleicht sogar Mitglieder einer christlichen Kirche sind. Aber oft ist alles nur so äußerlich. Sie gehören nicht zu denen, die der Vater im Himmel gepflanzt hat. Ein echter Christ bist du nur, wenn Gott selbst dich in seiner Gnade gepflanzt hat. Im Psalm 100, Vers 3 lesen wir, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gott ist derjenige, der die Gerechten in unserem Psalm hier pflanzt. Wir waren nicht gerecht, sondern gottlos, wie alle Menschen, wild in der Wüste dieser Welt. Aber dann hat Gott uns veredelt. Er hat uns verpflanzt. Wohin denn? An die Wasserbäche seines Wortes, seines Evangeliums. Er hat uns in Christus, der das lebendige Wort ist, hinein verpflanzt. Ihr erinnert euch noch, Kolosser 1, Vers 13. Gott hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt, verpflanzt in das Reich seines lieben Sohnes. Er hat uns umgepflanzt. Gott, der Vater, hat das getan durch seine Gnade. Und darum sagt Paulus auch den Korinthern, durch ihn, das heißt durch Gott, aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Gepflanzt zu sein an den Wasserbächen heißt also in Christus hinein gepflanzt zu sein. Und in ihm und durch ihn haben wir Gerechtigkeit und werden zu den Gerechten gezählt. Das ist die wunderbare Wahrheit des Evangeliums und des neuen Bundes. Und wer in Christus gepflanzt und verwurzelt ist, der trägt dann auch die Frucht des Geistes, wie sie uns in Galater 5, Vers 22 beschrieben wird, zu seiner Zeit. Manchmal dauert es eine Weile. Aber irgendwann mal, wenn du ein Mensch bist, der eine Beziehung zu Gott hat, beginnen diese Früchte, die hier auch aufgezählt werden, Liebe und Freude und Friede und Langmut und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut, Selbstbeherrschung, die fangen einfach an, an deinem Lebensbaum zu wachsen. Du wirst erleben, wie ein Segen auf deinem Leben liegt und du sagen kannst, was der Herr durch mich tut, ist wohlgetan. Ganz anders wird hier der Weg der Menschen beschrieben, die keine Beziehung zu Gott haben. Diese Menschen sind nicht wie Bäume, die der Herr gepflanzt hat und die feststehen. Sie nähren sich auch nicht von dem lebendigen Wasser des Wortes Gottes und tragen auch keine bleibende geistliche Frucht. Der Psalmist vergleicht sie hier mit der Spreu. Den wertlosen Hülsen des Getreides, die beim Worfeln, wie hier auf diesem Bild eben, vom Wind fortgetragen werden. Und es ist faszinierend, mit welchen starken Metaphern, Bildern der Psalmschreiber uns hier den Gegensatz vor Augen führt, der zwischen einem Menschen, der keine Beziehung zu Gott hat, und einem, der gerecht ist, der Gott kennt. Welcher Unterschied da ist. Die Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben, die Gott gepflanzt hat und kennt, die stehen fest wie Bäume und sie beziehen ihr Leben aus dieser immer gleichbleibenden Quelle. Die Gottlosen dagegen, sie sind von Kräften getrieben, die sie nicht wirklich kennen. Sie sind leer und ohne Gewicht, während Gott in seinen Gewicht und Herrlichkeit gibt. Wie die Spreu haben die Gottlosen, sie haben kein geistliches Leben. Aber die Gerechten haben eine Quelle in sich, die in das ewige Leben quillt. Der Wind, beziehungsweise die Stürme des Lebens und letztlich das Gericht wird eindeutig und unwiderruflich scheiden zwischen denen, die Leben aus Gott haben und denen, die lediglich nur eine Hülle, eine Form der Gottseligkeit, wie Paulus das sagt im 2. Timotheusbrief, besitzen. Vers 5 leitet die Schlussfolgerung dieses Psalms ein. Wer keine Beziehung zu Gott hat, der lebt in der Zielverfehlung, der wird im Gericht Gottes nicht bestehen können. Er gehört nicht zu der Gemeinde derjenigen, die durch Christus gerechtfertigt worden sind. Und darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Und dann in Vers 6 wird das Ende der beiden Wegen bzw. Lebensweisen nebeneinander gestellt. Das ist das dritte hier. Und auch das, glaube ich, erinnert uns ein bisschen an die Bergpredigt. Auch die Bergpredigt beginnt wie Psalm 1. Ich sagte das schon mit einer Seligpreisung. Matthäus 5, könnt ihr das nachlesen. Und endet mit dem Ausgang des schmalen und des breiten Weges. Matthäus 7. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen vergeht. Und was ist die Grundlage dieses Gerichts? Auch hier wieder, es ist die Erkenntnis des Herrn. Der Herr kennt die Seinen. So heißt es übrigens auch in 2. Timotheus 2, Vers 19. Und das wissen wir hier, das Wort kennen, das Wort erkennen. Es beschreibt eine intime, eine persönliche Beziehung, die gegründet ist auf gegenseitige Liebe. Mit anderen Worten, wenn der Herr die Seinen erkennt, dann hat er sich mit ihnen in Liebe verbunden. Doch wenn er jemanden nicht kennt, dann bedeutet das, dass er sich mit dieser Person eben nicht verbunden hat. Da besteht keine Liebesbeziehung zwischen Gott und diesem Menschen. Den Gottlosen wird Gott einmal sagen, so wie Jesus am Ende seiner Predigt, und das sind sehr, sehr harte Worte. Ich habe euch niemals gekannt. Meine Lieben, Psalm 1, den ihr hier so schön zitiert habt auf eurer Karte, zwei Verse davon. Wir haben den ganzen Psalm jetzt betrachtet. Es ist ein ernstes, ein herausforderndes Wort. Und wir, die wir eine Beziehung zu Gott haben und auf dem Weg der Nachfolge schon seit Jahren sind, ich glaube, auch uns fordert dieses Wort heraus, ehrlich nachzudenken. Welchem Einfluss setze ich mich aus, auch als Christ? Was beeinflusst mich? Was betrachte ich? Wo bin ich gerne? Welche Menschen und Beziehungen haben Einfluss auf mein Denken und meine Lebensweise? Worüber sinne ich gerne nach? Letztlich führt alles zu dieser Kardinalfrage. Was ist wirklich meine höchste Freude? Woran habe ich meine größte Lust? Ist das immer noch Gott und sein Wort? Ich wünsche mir sehr, dass du das tief in deinem Herzen weißt. Ja, es ist mein Gott. Es ist sein Wort. Zwar werde ich immer wieder, vielleicht sogar täglich, abgelenkt und lasse mich verführen, auch an anderen Stellen kurzfristige Freude zu suchen. Aber letztlich finde ich immer wieder zurück zu dieser einen Wahrheit. Diese Welt mit ihren schlauen Ratgebern können mir keine bleibende Freude, keine erfüllende Glückseligkeit bringen. Jesus, meine Freude, meines Herzens Weide. Jesu, meine Zier. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erde nichts sonst lieber werden. So heißt es in einem alten Kirchenlied von Johannes Falk. Wenn du das so sagen kannst, dann gehörst du zu den Gesegneten, zu den glückseligen Menschen, die wie ein Baum sind, gepflanzt an Wasserbächen. Wenn du das aber so nicht von Herzen sagen kannst, weil du vielleicht noch gar keine lebendige Beziehung zu Gott hast, dann möchte ich dich heute ermutigen, von ganzem Herzen. Mach dich einfach auf die Reise, suche diesen Gott. Fang an, mit ihm zu reden. Bitte ihn, dass er auch dich an die Wasserbäche seines Evangeliums pflanzen möchte, damit du ein gerechter Gottes wirst, ein Mensch, der seine Lust und seine Freude hat an Gott selbst und seinem Wort. Lasst uns beten.